HR Info Wirtschaft.
Das Coronavirus hält die Menschen weltweit in Atem. Immer mehr Menschen erkranken und immer mehr Menschen sterben an der neuen Lungenkrankheit. Neben allem Leid für Erkrankte und Angehörige hinterlässt das Coronavirus tiefe Schleif- und Bremsspuren in der Wirtschaft. Und darum geht es in den kommenden 25 Minuten HR Info Wirtschaft. Wir schauen auf die ökonomischen Folgen des Virus in China, beleuchten die Tourismus- und Luftfahrtbranche, fragen nach den Auswirkungen für die deutsche Volkswirtschaft und informieren darüber, wie hessische Unternehmen mit den Herausforderungen des Coronavirus umgehen. Mein Name ist Dieter Rick. Eine Branche, die das Coronavirus besonders stark gebeutelt hat, ist die Reisebranche. Die Angst vor Ansteckung mit dem neuen Virus hat viele Menschen die Lust auf eine Reise gründlich ausgetrieben. Und das kriegen Reiseveranstalter und Fluggesellschaften wirtschaftlich zu spüren. Viele Menschen sagen bereits gebuchte Reisen ab oder buchen erst gar nicht. Im Studio ist mein Kollege Roman Warschauer. Roman, sind nur die Veranstalter von Fernreisen und Fernflügen von den Folgen des Coronavirus betroffen oder trifft es die gesamte Reisebranche?
Also das muss man so ein bisschen in der Entwicklung sehen. Das war natürlich vor allem zunächst einmal das Geschäft mit Reisen nach Asien, also natürlich nach China, nach Korea, aber zum Beispiel auch nach Thailand. Das war aber, wie gesagt, der Anfang. Mittlerweile ist eben zum Beispiel auch Italien dazugekommen und damit ist das Thema wirklich direkt vor unserer Haustür angekommen. Und das heißt eben auch, mittlerweile halten sich die Leute da mit Buchungen zurück. Flüge sind nicht mehr so nachgefragt, sind nicht mehr so gut ausgebucht. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, auch die Deutschen können nicht mehr ganz so frei reisen wie vorher. Israel beispielsweise hat jetzt ein faktisches Einreiseverbot für Urlauber aus Deutschland verhängt. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, Messen wurden abgesagt oder verschoben, Kongresse, viele Veranstaltungen und auch viele Unternehmen, die jetzt zum Beispiel Geschäftsreisen einfach gar nicht mehr durchführen oder verbieten. Also das sorgt einfach in der ganzen Branche dafür, dass die Nachfrage sinkt. Und wenn man sich zum Beispiel mal in Frankfurt umschaut, da bleiben auch viele Touristen aus Asien zurück und da hört man schon auch von einigen Hotels, die das wirklich ganz deutlich merken. Also insgesamt trifft das, würde ich sagen, die gesamte Reisebranche. Es gibt ein paar, die profitieren. Es hieß zum Beispiel, dass die Buchungen in die Türkei, nach Ägypten oder Griechenland sehr gut laufen. Aber auch da, das war Stand Ende Januar. Das kann sich also mittlerweile schon wieder verändert haben.
Wie gehen Reiseveranstalter und Fluggesellschaften mit diesem Nachfragerückgang um? Werden die Angebote reduziert oder werden sie gleich ganz gestrichen?
Also gerade im Luftverkehr, da treten die Anbieter ja wirklich ganz kräftig auf die Bremse. Das haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen. Die Lufthansa beispielsweise hat ihre rechnerische Kapazität um 150 Flugzeuge reduziert in der ganzen Lufthansa-Gruppe von etwa 770 Flugzeugen normalerweise. Und jetzt haben sie gerade erst auch nochmal ganz konkret angekündigt, dass sie für den gesamten März 7100 Flüge in Europa streichen. Also es ist schon eine ganze Menge und viele andere Fluggesellschaften gehen da ganz ähnlich vor. Delta beispielsweise, die US-Airline, die ihr Angebot auch um ein Viertel reduziert hat. Ryanair zum Beispiel fliegt deutlich weniger, vor allem nach Italien. Und die Fluggesellschaften haben auch schon intern auf Krisenmodus umgestellt. Das heißt, dass sie jetzt wirklich sehr darauf schauen, dass sie ihre Ausgaben in den Griff bekommen, dass sie zum Beispiel weniger neue Mitarbeiter einstellen oder gar keine neuen Mitarbeiter einstellen, dass Mitarbeiter unbezahlten Urlaub nehmen sollen oder dass wirklich auch Projekte überprüft werden. Und bei den Reiseveranstaltern wiederum, da ist es so, die haben früher ja immer Kontingente gekauft, ein Jahr im Voraus. Und das machen sie jetzt sehr viel konservativer schon in den letzten Jahren und würden im Zweifelsfall eher Kontingente dazu kaufen. Das werden sie jetzt perspektivisch dann wohl erstmal nicht tun.
Dass Menschen angesichts des Coronavirus nicht mehr reisen wollen, das kann man ja verstehen, das kann man nachvollziehen. Wie kommen die Reiseveranstalter dem entgegen? Kann man Reisen kostenlos stornieren oder umbuchen?
Also wirklich ein Recht darauf hat man nur, wenn es zum Beispiel eine Reisewarnung für ein Land gibt. Dann werden diese Reisen ja grundsätzlich abgesagt. Dann kann man da zurücktreten. Aber es gibt auch sehr viele Reiseveranstalter beispielsweise, die jetzt auf die Kunden zukommen und sagen, wenn du jetzt bei uns buchst, dann kannst du bis zu 2 Wochen vorher von deiner Reise auch wieder kostenlos zurücktreten. Einfach um den Reisenden, um den Kunden da eine gewisse Sicherheit zu geben und dass sie eben auch wirklich dazu gewillt sind, trotz allem zu buchen.
Wie stark wird der wirtschaftliche Einbruch für die Reiseveranstalter und die Fluggesellschaften sein? Mit welchen Verlusten rechnet die Branche?
Also das ist jetzt abschließend natürlich wirklich noch nicht abzusehen, weil diese ganze Sache ja noch in der Entwicklung ist. Die Reiseveranstalter, die wagen deswegen auch noch keine Prognose, aber bei den Fluggesellschaften ist es schon deutlich konkreter. Da geht die Branche weltweit von mehr als 100 Milliarden Euro aus, die diese Krise kosten wird. In 2 Wochen legt jetzt beispielsweise die Lufthansa ihre Bilanz für 2019 vor und vielleicht wird man dann auch mal von der Lufthansa schon eine konkrete Zahl hören, mit welchem Verlust die denn rechnen.
Ist die Branche stark genug, um die aktuelle Durststrecke zu überstehen?
Also wenn man auf die Reiseveranstalter schaut, die sagen ja, sie haben sowieso sehr schwache Margen, also sie verdienen gar nicht so viel mit dem Verkauf von Reisen. Die Großen, die werden das sicherlich überstehen, aber es gibt über 2300 Reiseveranstalter in Deutschland. Es ist auch schon einer kaputt gegangen, China Tours aus Hamburg, die sind aber natürlich sehr spezialisiert. Und ansonsten, wenn man auf die Airlines schaut, da könnte es auch noch einige erwischen. Es hat ja jetzt die britische Regionalfluggesellschaft Flybe getroffen. Aber auch beispielsweise Alitalia, die sowieso schon seit Jahren in der Krise stecken. Und die sollen es jetzt auch ganz deutlich spüren, diese Reisezurückhaltung eben gerade von und nach Italien.
Die Tourismusbranche und die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, das waren Informationen und Einschätzungen meines Kollegen Roman Warschauer. Vielen Dank. China ist das Ursprungsland des Coronavirus und China ist auch am schlimmsten getroffen von dem neuen Virus. Mit Professor Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management wollen wir uns jetzt eingehender die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus für die chinesische Volkswirtschaft ansehen. Horst Löchel ist zusätzlich Vorsitzender des neu gegründeten Sino-German Center of Finance and Economics. Ausgangspunkt des Coronavirus in China war die Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei. Inzwischen ist das ganze Land betroffen. Ich habe Professor Horst Löchel gefragt, wie stark die Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische Wirtschaft insgesamt sind.
Also das hat schon starke Auswirkungen, muss man sagen. Wenn wir jetzt mal den Jetztstand nehmen, also normalerweise erwartet man immer so eine Wachstumsrate von rund 6%. Ich würde meinen, dass wir also im ersten Quartal oder zwischen Januar und März nur eine Wachstumsrate von 4% sehen werden. Und das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass eben weniger produziert wird, weniger gereist wird, niemand mehr nach China kommt. Es wird ja jetzt erst wieder angefangen zu produzieren. Also es wird schon einen Einbruch der Einkommen geben, ja.
Das war jetzt schon mal ein genereller Überblick. Gehen wir mal ins Detail. Welche Branchen sind denn besonders betroffen?
Naja, es sind vor allem natürlich die exportabhängigen Branchen betroffen. Also China ist ja nach wie vor wenigstens zum Teil eine Werkbank. Also wenn Sie mal, es werden ja auch viele Zulieferprodukte produziert hier auch für europäische Unternehmen. Das ist völlig klar. Also sind die Exporte betroffen. Es wird eben weniger exportiert. Zweitens, die Konsumenten geben weniger aus. Also die Nachfrage nach Autos ist bis 70-80% eingebrochen. Das hat natürlich auch nebenbei gesagt erhebliche Auswirkungen auf Deutschland, da ja unsere Autokonzerne sehr stark in China vertreten ist. Reisen, Tourismus, Restaurants sind enorm eingebrochen. Das war ja im sogenannten chinesischen Neuen Jahr, hat das ja im Wesentlichen auch stattgefunden viel, sodass also gar nicht mehr so viel gereist worden ist, wie eben in den letzten Jahren. Ja, also das sind schon ganz erhebliche Auswirkungen. Und wie gesagt, insgesamt waren eben zwei Wochen alle Büros und alle Fabriken eben geschlossen.
Die Regierung hat ja sogar nach den Neujahrsferien die Ferien verlängert. Sie haben es eben schon kurz angeschnitten. Ich möchte es aber doch noch mal eingehender nachfragen. Hat die Produktion denn jetzt überall wieder angefangen? Ist die überall wieder aufgenommen worden?
Es wird versucht, sie aufzunehmen, aber es gibt Schwierigkeiten. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, wenn also jetzt, sagen wir mal, so ein sogenannter Wanderarbeiter, der jetzt also in der Nähe von Peking arbeitet und jetzt irgendwo aus der Mitte des Landes kommt, der wird jetzt erstmal in Peking gecheckt, ob der überhaupt Coronavirus frei ist. Dann muss der auch wieder eine Woche warten, bis er zurück ans Band kann. Ja, also es dauert relativ lange, bis sozusagen die Produktion wieder anläuft. Ja, es gibt gewisse Fortschritte, aber wenn das normal läuft, werden wir sicherlich noch 2-3 Wochen brauchen, bis die Produktion wieder voll anläuft. Wenn sie überhaupt voll anläuft, ja, das muss man ja auch sehen. Zum Beispiel bei den ausländischen Unternehmen, da wird ja dann teilweise auch strenger vorgegangen. Da ist also ein völliger, sind nach wie vor geschlossen und findet eben gar nicht statt. Oder auch die Flugzeuge, also Lufthansa fliegt ja gar nicht mehr nach China, ja. Aber wie gesagt, es wird versucht, aber es stellt sich schwierig heraus, das wieder in Gang zu bringen. Technische Probleme kommen dazu, wenn Sie so eine Fabrik, so eine komplizierte Fabrik mal 2-3 Wochen stilllegen, bis da alles wieder in Fluss kommt, könnte es schwierig werden. Und auch die Rohstofffrage, ja, wenn eben nichts nach China geschickt werden kann, gibt es irgendwann keine Rohstoffe mehr zu produzieren. Ja, es läuft an, aber mit Schwierigkeiten und es wird dauern, bis sich das wieder normalisiert.
Es gibt in China bekanntlich Staatsbetriebe, es gibt private Unternehmen. Sind die alle gleich betroffen von dem Virus? Also sind die Lasten da gleich verteilt oder gibt es da Unterschiede? Überwiegend sind es ja private Unternehmen.
Ja, also wir haben 60-70% private Unternehmen in China, sind also die Schlüsselindustrien, die so ein bisschen unter Staatshand stehen, also die Banken und die Stahlindustrie und diese Sachen, aber die werden eigentlich gleich behandelt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Staatsbetriebe eher wieder arbeiten dürfen, die Produktionsbetriebe, als die Privatbetriebe. Nein, nein, natürlich hat die chinesische Führung ein großes Interesse daran, dass die Wirtschaft läuft und die Privatbetriebe sind immer das Herz der Wirtschaft.
Wirtschaftliche Krisen ziehen ja oft politische Krisen hinter sich her. Wie sieht das in China aus? Hat die Krise, also mit dem neuen Coronavirus, jetzt auch was getan mit der Stabilität, der politischen Stabilität des Landes?
Es war ein Schock, dass also der Dr. Li gestorben ist. Das war also ein großer Schock für die Bevölkerung.
Ich glaube, das muss man noch mal kurz erklären.
Also Dr. Li war also der Erste, der in Wuhan das entdeckt hatte, schon im Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, Oktober, November, ist dann zu den Behörden gegangen und hat gesagt, hier Freunde, es gibt Schwierigkeiten, wir müssen vorsichtig sein. Dann sind die Behörden zu ihm gekommen, die Polizei, die lokale Polizei, und hat gesagt, also Vorsicht, nichts mehr sagen, darfst du nichts mehr sagen. Und wenn das also damals schon gehandhabt worden wäre, wäre wahrscheinlich die Krise nicht so dramatisch verlaufen. Und dann ist er eben auch gestorben an der Infektion und er ist jetzt sozusagen ein Held in China, ein Volksheld, wie es dann halt so gibt in solchen tragischen Momenten. Also das ist der eine Aspekt, dass da schon eine gewisse Unmut besteht, dass also so jemand da nicht durchkommt und einfach irgendeine lokale Behörde, das muss gar nichts mit der Partei zu tun haben, einfach sagt, es darf nicht gesagt werden, weil wir haben Angst, Wuhan kommt in ein schlechtes Licht oder irgendeine Naivität. Also das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, man muss natürlich sehen, dass China in der Tradition lebt. Und die Tradition ist eben, dass der Chef des Landes ist eben sozusagen der Entsandte des Himmels. Und der hat eben dafür zu sorgen, dass es den Leuten gut geht. Das ist völlig unabhängig, ob der gewählt wird, ob das ein Kaiser ist, ob der von der Partei kommt oder was auch immer. Das ist auch der jetzige Deal. Die Regierung und der Regierungschef, also in dem Fall vor allem der Parteichef, hat dafür zu sorgen, dass es gut geht. Ja? Also wird er erwartet, dass die Partei, die Regierung die Krise managen kann. Wenn das Ende März vorbei ist, ist das der Fall. Wenn es nicht vorbei ist, könnte der Druck sozusagen steigen. Warum seid ihr nicht fähig, diese Krise in den Griff zu kriegen? Ja, also das ist so ein bisschen, bei uns würden wir dann eine neue Regierung wählen, vorausgesetzt wäre irgendeine Wahl, ja, würde man mal voraussetzen, da ist keine Wahl, also muss man dann mal abwarten. Unruhen oder so sehe ich nicht, aber es wird dann intern ein enormer Druck natürlich entstehen. Aber auch hier die Frage wird, wie bei der Wirtschaft, es kommt ganz drauf an, ist die Prognose richtig, dass Ende März vorbei ist, ja oder nein?
Professor Horst Löchel, Vorsitzender des Sino-German Center of Finance and Economics an der Frankfurt School of Finance and Management. Die Hannover Messe ist abgesagt, die internationale Tourismusbörse in Berlin findet nicht statt, die Leipziger Buchmesse fällt ebenfalls aus. Das Coronavirus macht sich in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen bemerkbar. Nicht zuletzt Hotels und Gaststätten bekommen das zu spüren. Die Menschen sind verunsichert und meiden, soweit es geht, öffentliche Orte. Obwohl in Hessen nur wenige Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind, bekommt die Wirtschaft die Auswirkungen auch hier zu spüren. Einzelheiten von Lars Hofmann.
Die Messebauer in Deutschland haben ausgerechnet, dass ihnen allein in den letzten 2 Wochen ein Schaden in Höhe von 426 Millionen Euro entstanden sei. Verschiedene Unternehmen haben bereits reagiert. Mitarbeiter entlassen oder Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur angemeldet. Das Offenbacher Unternehmen Lofthouse Catering liefert Essen für Konferenzen, für Hochzeiten, für Firmenfeiern, aber auch für Messen. Philipp Koch sagt, die ganzen Messeabsagen und ausgefallenen Konferenzen treffen ihn stark. Für seine 30 Mitarbeiter hat er Kurzarbeit beantragt. Und hofft, dass das reicht, um die Situation durchzustehen.
Das wird man sehen, wie sich in den nächsten Wochen entwickelt. Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen jetzt erstmal niemanden entlassen deswegen, nicht unnötig in Panik verfallen. Vielleicht ist ja auch in 4 Wochen das Gröbste durch, man weiß es nicht, kann keiner sagen. Das ist der erste Schritt, Kurzarbeit, und in 2-3 Monaten wird man weiterschauen. Ja.
Ähnlich hart trifft es derzeit viele Hotels. Eduard Singer ist Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes in Frankfurt und er ist Generaldirektor des Crown Plaza Hotels in Frankfurt. Gäste aus Asien kämen derzeit eigentlich gar nicht mehr. Die abgesagten Messen seien auch deutlich zu spüren. Und viele Geschäftsreisen würden gestrichen. Hoteldirektor Eduard Singer fühlt sich an die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009 erinnert.
In 2008 war das ähnlich, dass das von heute auf morgen natürlich alles eingebrochen ist. Und sicherlich ist das im Moment auch so, dass Reservierungen abrupt wegfallen, dass neue Reservierungen kaum dazukommen. Und das erinnert mich tatsächlich an 2008 in der Gesamtheit der wirtschaftlichen Ausmaße.
Reisebüros leiden, selbst Taxifahrer haben spürbar weniger zu tun. Und auch in Bars und Restaurants ist zu spüren, dass Menschen weniger ausgehen. Im Odyssee Kulturcafé in Frankfurt ist eigentlich den ganzen Tag über Betrieb. Abends sei eigentlich noch alles wie immer, sagt Michael Kuballa. Nur mittags spüre er schon etwas.
Im Tagesgeschäft gibt es weniger Reservierungen als normal und es gibt dementsprechend auch etwas mehr Absagen als normal. Ich würde sagen, das sind 10-20%.
In vielen Industriebetrieben heißt es derzeit noch, die Produktion leide nicht. Die Manager beobachten die Entwicklung aber dennoch genau. Ralf Wiechers, Chefvolkswirt des Verbandes der Maschinen- und Anlagenbauer, sagt, rein rechnerisch kommen nur rund 4% der Wertschöpfung der Maschinenbauer aus China.
Das hört sich vielleicht etwas wenig an. Aber wenn unter diesen 3-4% kritische Teile sind, zum Beispiel eine Steuerung, ist eine deutsche Maschine schlicht und einfach nicht mehr lieferfähig.
Wenn Unternehmen wichtige Teile nicht geliefert bekommen, könnte die Produktion stillstehen. In den kommenden Tagen und Wochen zeigt sich aber erst, ob Waren und Teile aus China geliefert werden oder nicht. Denn die Containerschiffe brauchen 6-8 Wochen nach Europa. Und die Frage, was hier ankommt und was eben nicht, macht viele Unternehmen zurzeit nervös.
Der Internationale Währungsfonds hat seine globale Wachstumsprognose für dieses Jahr nach unten korrigiert. Auf eine genaue Größe wollte sich der Fonds noch nicht festlegen. Aber das Vorjahreswachstum von etwa 2,9% sei wegen des Coronavirus in diesem Jahr nicht zu erreichen. Die Fed, die amerikanische Notenbank, hat den Leitzins um 0,5% gesenkt. Damit bewegt er sich jetzt in einer Spanne zwischen 1 und 1,25%. Nach unten korrigierte Prognosen und wirtschaftspolitisches Gegensteuern, das ist die Devise der Stunde, um die Krise in den Griff zu kriegen. Das Coronavirus führt weltweit zu wirtschaftlichen Verwerfungen und die betreffen auch Deutschland mit seiner starken Exportabhängigkeit. Christian Kahler von der DZ Bank habe ich gefragt, welche Auswirkungen das Coronavirus bisher auf die deutsche Wirtschaft hatte.
Man kann noch nicht genau feststellen, was das Coronavirus für Folgen hat auf die deutsche Wirtschaft, auf die europäische Wirtschaft, weil der Nachrichtenfluss momentan sehr stark auf uns reinströmt und viele Unternehmen auch noch gar nicht genau wissen, was dann konkret passiert ist in den Werken in China, in Italien und so weiter. Und es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis da die Nachrichtenlage komplett offengelegt ist. Man kann aber ganz klar davon ausgehen, dass in einem Basisszenario es eben schon zu wirtschaftlichen Verwerfungen kommen wird. Im Idealfall dauert das Ganze aber dann eben nur 2 Quartale. Aber die wirtschaftlichen Folgen sind auf jeden Fall da. Für Deutschland muss man sagen, Deutschland ist natürlich besonders betroffen, weil wir eine exportstarke Nation sind und die börsennotierten Unternehmen, die sind sogar noch deutlich mehr auf den Export fokussiert. Und das Ganze ist eben zyklisch, das heißt, abhängig von der Konjunktur sind die Unternehmen im Geschäftsverlauf. Und da wird es dann sicherlich schon den einen oder anderen Einschlag nochmal geben.
Kann man schon was sagen über das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr? Welche Prognose haben Sie?
Wir gehen momentan davon aus, dass in unserem Basisszenario das Wachstum in Deutschland 0,3-0,5 Prozentpunkte schwächer sein könnte und auch weltwirtschaftlich das Ganze eben in dieser Dimension um 0,5 Prozent schwächer wachsen könnte. Und das wäre natürlich schon eine ziemlich starke Bremsung, weil man sich schon anschauen muss, dass natürlich das konjunkturelle Wachstum auch die letzten ein, zwei Jahre eher bescheiden war.
Viele Ökonomen sprechen schon von einer Rezession, gar von einer weltweiten Rezession. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Wir sehen die Gefahr einer weltweiten Rezession nur dann, wenn eben diese Epidemie zur Pandemie wird, also sich über alle Länder verteilt und unter Umständen Millionen oder Hunderte von Millionen unter Umständen sogar ansteckt. Das erwarten wir nicht. Das ist ein absolutes Risikoszenario. Wenn es aber passieren würde und man würde auch keinen Impfstoff entwickeln und so weiter, dann bestünde auch das Risiko einer globalen Rezession. Aber momentan würden wir sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr, sehr gering.
Sprechen wir über den Aktienmarkt. Der hat am Anfang auf das Coronavirus eigentlich sehr gelassen, verblüffend gelassen, aus meiner Sicht zumindest, reagiert. Dann kam der ziemlich dramatische Absturz in der letzten Februarwoche und in der abgelaufenen Woche gab es wieder eine leichte Erholung. Wie kann man diese Bewegung erklären, die ja erstmal nicht so plausibel erscheint?
Die Bewegungen am Aktienmarkt sind in der Tat nicht plausibel gewesen. Wir haben gesehen, dass der Rohölpreis schon lange Zeit eingebrochen war in der Größenordnung von 20% bis Mitte Februar. Und der Aktienmarkt hat eigentlich immer noch gutes Wetter, gute Laune gespielt. Und das war eine falsche Entwicklung tatsächlich. Man hat dann gedacht, der Coronavirus, das betrifft nur China und es wird dann nicht so schlimm werden. Und als man mal gesehen hat, dass dann auch Japan betroffen ist, auch Korea, auch Italien, da hat man dann doch gemerkt, okay, das ist doch ein Thema für die Unternehmen und auch für die Aktienmärkte. Und dann ging es relativ schnell runter. Und wir haben aber gesehen, dass natürlich die Notenbanken und auch die Politiker schon Planung in petto haben, in der Hinterhand überlegen, was kann man machen? Kann man die Zinsen senken? Kann man ein Konjunkturprogramm starten? Und deswegen haben wir dann auch eine Erholung gesehen an den Aktienmärkten zuletzt.
Wird das eine nachhaltige Erholung sein?
Wir glauben nicht, dass die Erholung an den Aktienmärkten nachhaltig sein wird. Man sieht zwar jetzt möglicherweise, dass der Coronavirus auch jahreszeitenbedingt dann zurückgehen wird und dass auch die Staaten und die Notenbanken was machen an Hilfsmaßnahmen, aber an sich wird der Einfluss auf die Unternehmen stärker, weil man eben sieht, dass in China das Ganze möglicherweise einen Höhepunkt überschritten hat, aber gleichzeitig sehen wir, dass im Westen, in Amerika, in Europa das noch ein bisschen anzieht und dann sind natürlich auch Folgewirkungen zu erwarten für die Unternehmen und die werden im Wesentlichen im ersten Quartal 2020 abgebildet werden im Geschäftsverlauf der Unternehmen und wenn die Unternehmen darüber berichten, das muss bis Mitte Mai erfolgen, dann werden wir sehen, dass da viele, viele Gewinnrevisionen kommen werden wahrscheinlich.
Das Coronavirus zeigt uns, wie vernetzt die Welt ist, zeigt es uns einmal mehr. Wir haben weltweite Lieferketten, die jetzt teilweise zumindest brüchig geworden sind. Haben wir uns in den letzten 20 Jahren, sage ich mal, im Zuge der Globalisierung zu stark auf die Sicherheit der Lieferketten, dieser Lieferketten verlassen?
Ich denke nicht. Also das war der rationale Weg, dann immer günstiger zu produzieren, billiger zu produzieren. Und es ist auch viel, viel besser geworden. Man kann es auch just in time sozusagen aussteuern, diese Lieferketten. Und es wird da Verspätung geben, keine Frage. Es wird auch Ausfälle geben, es wird auch Produktionsausfälle geben. Aber wenn man jetzt vor Ort produziert hätte in Deutschland, hätte man letztendlich genauso stark betroffen sein können von Produktionsausfällen, weil wir eben auch hier Fälle haben. Und von daher sehe ich das jetzt nicht im Generalverdacht, dass da die Weltkonjunktur anfälliger geworden ist.
Manche Ökonomen sagen ja schon, man muss die Globalisierung neu denken, man muss sie zurückfahren. Das würden Sie dann auch eher verneinen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Nein, die Globalisierung, die wird weiter ihren Weg gehen, weil ganz einfach in den aufstrebenden Märkten will man natürlich auch reicher werden. Man möchte sehen, dass man mehr konsumieren kann, man möchte mehr Einkommen haben. Und dieser Trend wird sich ungebrochen fortsetzen. Das Einzige, was dagegen spricht, aber das ist dann auch Zukunftsmusik, ist halt, dass eben Prozesse noch weiter automatisiert werden, dass man eben Roboter sieht und so weiter. Aber das ist eben eine Vision von 10 Jahren. Und de facto sieht man auch nicht, dass durch diese zunehmende Automatisierung der Prozesse, dass eben auch der Arbeitsmarkt darunter leidet. Im Gegenteil, der ist eigentlich Richtung Vollbeschäftigung unterwegs.
Die Fed hat den Leitzins um 0,5% gesenkt. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die dem Coronavirus bzw. seinen Folgen entgegenwirken sollen. Was ist zu tun? Was müssen Regierungen tun?
Die Notenbanken können nicht viel machen. Diese Hilfsprogramme der Notenbanken sind schön und gut, aber wenn ich jetzt unmittelbar betroffen bin vom Coronavirus, hilft das den Betroffenen dann auch nicht, wenn die Interbankenkredite günstiger werden. Und von daher, das sagen die Notenbanken auch ganz klar, die können für Liquidität sorgen, die können die Ängste auch ein bisschen nehmen von den Märkten, aber im Endeffekt müssen die Politiker was machen. Und da wird es umfangreiche Maßnahmen geben. Da gibt es ja auch schon Konjunkturpakete, zum Beispiel in den USA, die jetzt verabschiedet wurden. Und da wird noch mehr geben. Und es wäre halt schön, wenn das Ganze sinnvoll gesteuert wird, dass man eben sagt, ähnlich wie im Dezember 2008, man sagt, Kurzarbeitergeld wird irgendwie attraktiver, dass man eben diesen finanziellen Verdienstausfall, der möglicherweise entsteht bei Betroffenen, dass man den vernünftig ausgleicht. Und das macht sicherlich mehr Sinn, als mit der Gießkanne da Geld auszuschütten.
Christian Kahler von der DZ-Bank zu den Auswirkungen des Coronavirus auf die deutsche Wirtschaft. Das war HR Info Wirtschaft zu ökonomischen Folgen des Coronavirus. Mein Name ist Dieter Reck. Die Sendung HR Info Wirtschaft finden Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek.